This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
Time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Servus miteinander. Ein Tag nach dem Gigantenduell Bayern gegen Arsenal, eine frische Folge. Mir sind vier mit Torben. Grüß dich.
Hallo Felix. Ich glaube, wir werden ja gleich noch mehr, ne? Einer kommt ja noch dazu.
So ist es. Wir warten auf Kerry, der sitzt gerade noch im Auto, fährt zum Flughafen, fängt da die ankommenden Bayern-Spieler an. Wir sind also schön aktuell und wir sprechen natürlich ausführlich über diese erste Saisonniederlage für die Bayern, aber auch über mögliche Vertragsverlängerungen bei Dayo Upamecano und Harry Kane. Und natürlich gibt's auch einen kleinen Vorausblick auf die beiden Spiele, einmal am Wochenende und einmal nächste Woche im Pokal. Folge 28. Auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Nach 144 Tagen gab es dann die erste Pleite für die Bayern. Eine 1:3 Niederlage in London gegen Arsenal. Blöd gefragt, Torben, wie schlimm ist die Niederlage? Ist sie überhaupt schlimm für die Bayern?
Nee, man möchte nie verlieren. Und wenn man natürlich gerade auch in diesem Flow ist und so eine beeindruckende Serie aufgebaut hat, war das natürlich auch der Wunsch der Bayern, nach London zu reisen und dieses Spiel für sich zu entscheiden. Nach den knapp über 90 Minuten muss man sagen, es war eine verdiente Niederlage. Ich fand, die Bayern sind sehr gut reingekommen in die Partie. Dann eben durch die Standardsituation, die wir vorher schon im Vorfeld auch angesprochen haben, in Führung gegangen. Dann ja, auch wieder durch das überragende Tor. Das fand ich ja wirklich beeindruckend. Kimmich mit diesem Zauberball hinter die Kette, Gnabry den direkt aus der Luft zu nehmen, dann auch genauso getimed, also zwischen Abwehrspieler und Torwart so reinzulegen und Lennart Kahl dann auch eben eiskalt technisch gut den eben halt auch dann so reingebracht, weil der sprang ja auch nochmal auf, ist ja nicht so, dass er ganz flach über den Rasen rollte und von daher wieder im Spiel gewesen, aber die zweite Halbzeit haben die Bayern tatsächlich keine Chance gehabt. Also da war die Physis, die Dominanz, das, was Arsenal auszeichnet, was sie in der Premier League machen, was sie auch international machen, haben sie anders als die Bayern eben im gestrigen Spiel und in der gestrigen zweiten Halbzeit nicht auf dem Rasen bekommen. Und das war dann letztendlich auch eine verdiente Niederlage, auch in der Höhe.
Ja, bin da komplett bei dir. Am Ende haben sich die Bayern, finde ich, gar nicht so viel vorzuwerfen, gehen wir gleich noch drauf ein, aber Arsenal war sehr, sehr gut mit der Heimstärke noch zusätzlich und auch diesem Schwung, den sie ja genauso hatten wie die Bayern. Aber wie du sagst, die konkreten Konsequenzen sind ja nicht so groß. Auch in der Ligaphase ist man jetzt punktgleich mit PSG Dritter, punktgleich mit Inter und Real auch. Aber man hat natürlich noch super Karten, um weiterzukommen. Und das ist ja erstmal das Entscheidende. Aber klar, genau. Ein kleiner Dämpfer ist es trotzdem. Überwiegt für dich dann, oder anders, hatten die Bayern trotzdem nicht so den perfekten Tag, den es vielleicht gebraucht hätte?
Ich sag mal, es ist, man spielt nicht 11-0, ne? Also sowas machst du ja auch ab und zu mal in Trainingssequenzen, sondern du spielst 11-11 gegen eine für mich momentan beste Mannschaft in Europa, die qualitativ auch in der Breite des Kaders so gut aufgestellt sind.
Total.
Wenn man sieht, wer verletzt noch gefehlt hat, ne? Gyökeres, Ødegaard nur auf der Bank, wurde eingewechselt, Martinelli sitzt draußen,
Gabriel
hinten, Wahnsinn, ja, den finde ich auch überragend. Und dann aber auch so eine Dominanz und so eine Schärfe, so eine auch Physis auf dem Platz zu bekommen. Deswegen, man kann jetzt philosophieren und sprechen, ja, die Bayern auch vielleicht nicht, aber warum haben sie dann eben möglicherweise in der zweiten Halbzeit auch nicht diesen Mut gehabt oder auch nicht so lange Ballbesitzphasen gehabt? Warum wurden sie hinten mehr oder minder auch eingeschnürt? Warum haben sie so viele Torchancen gegen sich zulassen müssen? Warum wurde es jedes Mal gefährlich bei den Standardsituationen? Also es ist immer auf der anderen Seite noch ein Gegner. Deswegen bin ich komplett bei dir, dass du auch sagst, hey, es war jetzt eine Niederlage in der Champions League gegen die vermeintlich beste europäische Mannschaft momentan. So, da kannst du direkt einen Punkt hintermachen und sagen, so, jetzt müssen wir nicht die Bayern in Grund und Boden reden oder über den Zerfall des FC Bayern München sprechen. Nein, es war ein Champions League Spiel und damit hat sie's und von daher ist noch alles gut. Top Ausgangsposition auch mit den restlichen Spielen, die die Bayern da noch vor der Brust haben. Jetzt Heimspiel gegen Benfica, gegen Gouloua und auswärts, glaube ich,
Sporting. Eindhoven, ne?
Ja.
Ja, nicht Benfica, nee. Sporting.
Sporting, Entschuldigung, Benfica, ja, habe ich gesagt, Sporting, genau. Ja, und das also ist ein Programm, wo ich sage, klar, die Bayern ersparen sich die Playoffs und haben jetzt relativ schnell wieder die Möglichkeit, dann auch das wieder weiterzumachen in der Bundesliga.
Ja, voll. Übrigens für uns vor Ort, Florian Plettenberg, der gerade, ich glaube, noch im Flieger sitzt und deshalb eben nicht dabei sein kann beim Podcast. Er hat uns aber eine kleine Sprachnachricht geschickt und die Sicht oder das Spiel aus seiner Sicht geschildert.
Schöne Grüße aus London zu euch nach München. Ich sitze gerade im Flugzeug mit den Bayern. Vorne hat gerade Harry Kane Platz genommen, Jonathan Tah. Ja, die Gesichter der Bayern nicht so freudal. Also sie wirken alle sehr ernst, sind natürlich sehr enttäuscht über diese hochverdiente Niederlage, wie ich finde, beim FC Arsenal 1-3, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit. Und den Bayern hat vor allen Dingen das Körperliche gefehlt, meiner Meinung nach. Man hat gemerkt, dass es ihnen vor allem auch auf der Doppelsechs abging, in die Zweikämpfe zu kommen, diese Härte anzunehmen, dieses Spiel anzunehmen. Deswegen bin ich der Meinung, ihnen fehlt weiterhin auf dieser Doppelsechs einer wie Declan Rice. Das ist für mich momentan einer im Gesamtpaket, einer der besten Sechser, die es in Europa gibt, weil er schnell ist, weil er physisch stark ist, weil er ein Anführer ist, weil er in der Luft stark ist, weil er am Boden stark ist. Und den haben sie nicht. Kimmich, ein Gestalter, Pavlovic, ein Gestalter, einer mit einer guten Technik, aber kein Abräumer. Und wenn sie Goretzka nicht verlängern, dann bin ich der Meinung, sie brauchen wirklich mal wieder so eine richtige Sechserkante. Es gibt sie, es gäbe Marktmöglichkeiten, zwar teuer, aber es gäbe sie mit Rodri, mit Caicedo oder ein Worten von Crystal Palace. Also wir fliegen jetzt los mit den Bayern im Gepäck vorne, die Profis, 1, 2, 3, 4 Reihen vor uns, die U19, die aus der Youth League ausgeschieden ist. Und die Bayern werden sich dann sehr, sehr zeitnah wieder vorbereiten auf das Bundesliga-Heimspiel gegen St. Pauli.
Lass uns noch kurz beim Thema Sechser bleiben. Pletti findet, Bayern bräuchte so eine Kante, so einen Declan Rice, so einen Caicedo. Vor allem, wenn Goretzka, wenn die Vertragsverlängerung oder wenn er nicht bei den Bayern bleibt. Gehst du mit? Bräuchte es vielleicht neben den sehr spielstarken Pavlovic, Kimmich, Bischoff noch vielleicht einen, Thomas Tuchel hat ja den Begriff damals erfunden, noch eine Holding Six?
Ja, ist ja eine Gegenfrage. Schade, dass Pletti jetzt nicht dabei ist. Dann ist ja die Frage, da muss ja entweder Pavlovic oder Kimmich einer von den spielstarken Sechsern und auch ein Bischoff, der jetzt auch geholt worden ist, der jetzt auch nicht auf Strecke nur linke Außenverteidiger spielen soll, ist ja das, was die Bayern auch so stark gemacht haben in dieser Saison. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, PSG geschlagen, Chelsea geschlagen, durch die Bundesliga rasiert, mit der Art und Weise Fußball zu spielen, wie sie das machen, mit spielstarken Sechsern. Ist ja jetzt auch nicht so, dass Pavlovic jetzt eine komplette Fahne ist im Wind, sondern schon auch stabil. Ich weiß, was Pletti damit ausdrücken wollte. Klar, Declan Rice auf der Gegenseite dann als der Sechser, der natürlich auch eine Körperlichkeit ausstrahlt, aber heißt jetzt auch nicht, wenn die Bayern 10-mal gegen Arsenal spielen, dass sie 10-mal verlieren, weil sie mit Declan Rice da eben halt eine Holding Six oder ein defensiv starken oder einen körperlich starken präsenten Spieler haben. Deswegen ist immer die Frage, na, okay, dann holst du einen. So, was machst du dann mit Kimmich oder mit Pavlovic oder wie auch immer? Also einer von beiden und Bischoff, auch einen, den du geholt hast mit einer Perspektive. Also das Mittelfeld dann noch weiter aufzublähen, aufzuladen, ist ja dann auch nochmal die Kehrseite der Medaille, dass natürlich eine Körperlichkeit, eine Zweikampfstärke gerade in so einer zentralen Position auch sehr, sehr wichtig ist, ist auch völlig legitim und klar. Und deswegen gibt's ein Für und Wider. Deswegen würde ich das auch nicht zu 100% unterschreiben, sondern eben halt sagen, jetzt beim Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften war Declan Rice sicherlich ein Spieler, der dieses Spiel geprägt hat und auch mitentschieden hat durch seine, ja, auch Präsenz Das total. Schon, aber jetzt zu sagen, na gut, die Bayern brauchen unbedingt jetzt Declan Rice oder ein Rodri oder wie auch immer, klar, ist immer eine Frage der Philosophie, der Spielweise, was hat man vor, wie will man spielen, und von daher würde ich das so einordnen aus meiner Sicht.
Und wir haben ja auch so ein bisschen das, also übertrieben, das mahnende Beispiel João Palhinha, ja, da lag es dann auch viel an ihm und an der eigentlich Spielweise Bundesliga, mit der er nicht so zurechtkam. Wir sehen ja jetzt in der Premier League, funktioniert er wieder bei Tottenham.
Genau.
Aber das ist zumindest auch ein Beispiel, wo eben diese Holding Six, dieser defensive Sechser, den Bayern jetzt auch nicht weitergeholfen hat. Wie gesagt, hat er auch mit Sicherheit viel mit ihm zu tun. Trotzdem, kleiner Aspekt. Declan Rice hast du schon angesprochen. Thema Standardsituation. War vorher ein großes Thema, wurde auch im Spiel ein großes Thema.
Ja.
Max Eberl hat es danach so analysiert und meinte, die verursachen da Chaos, und Chaos kannst du nicht verteidigen. Anscheinend hat noch kein Team eine Lösung gefunden. Also auch in der Premier League, ich glaube schon 10 Standardtreffer in der Saison. Declan Rice, der perfekte Mann dafür, schlägt Freistöße, Ecken wie ein Wahnsinniger. Also ich weiß nicht, boah, also so ein guter Standardschütze, was so diese Standards betrifft, eben so Flanken, Ecken und so. Mir fallen da zumindest wenige ein. Ich sag's mal so, der schlägt die mit einer Präzision, mit einem Schnitt, mit einer Härte. Und ich habe mich nochmal schlau gemacht, habe mich auch mit Timo Schäfers unterhalten. Der hat am Montag noch Arsenal, am Sonntag auch Arsenal kommentiert und meinte, Nicolas Jouvet, ganz, ganz wichtig, der ist so das Brain dahinter, Franzose, auch geboren in Berlin übrigens, war bei Montpellier, war bei Brentford, war bei Manchester City und ist jetzt eben seit Januar, ist eben seit 2021 beim FC Arsenal und hat offensichtlich es geschafft, ein Rezept zu finden für Standardsituationen, mit dem kein Team aktuell so richtig umgehen kann. Siehst du es so, auch wie Max Eberl, dass man dann einfach nichts machen kann oder nicht viel machen kann? Oder nimmst du die Bayern schon ein bisschen in die Pflicht, dass sie ein bisschen besser drauf vorbereitet hätten müssen?
Es war Chaos. Es ist auch immer eigentlich wiederkehrendes Muster. Es ist nicht so, dass sie jetzt von den ganzen Ecken, die sie hatten, jetzt 10 verschiedene Varianten gebracht haben. Saka auch nicht zu vergessen, ne? Und Rice. Und also diese Standardsituation, die Ecken, wie die wirklich auch punktgenau immer wieder auf diesen vorderen ersten Pfostenbereich, so zwischen ersten Pfosten, Mitte Tor, da auch immer wieder so brandgefährlich mit einer Schärfe, mit einer Höhe, mit einer Präzision reinkommen. Und dann ist es eben halt auch entscheidend. Du kannst ja auch immer parallel einlaufen, wo du als Abwehrspieler immer noch mal auch die Möglichkeit hast, du siehst den Ball, ist ja wichtig, du musst auf den Ball schauen, aber natürlich auch auf den Gegenspieler. Und wenn du das Muster Arsenal, aber dass die immer jedes Mal hinten aus dem Rücken dann in diesen einfliegenden Ball kommen, ist es halt auch schwer für den Verteidiger, dann eben halt alles, also dieses komplette Umfeld, dann eben auch im Auge zu haben. Und deswegen ist das schon mal der erste Punkt, dass diese Bälle, wenn sie auch jedes Mal so scharf geschossen werden, dann auch schwer zu verteidigen sind. Ne? Manuel Neuer hat man auch gesehen beim ersten, trifft ihn natürlich auch eine Mitschuld. Ne? Der Ball war aber noch gar nicht unterwegs. Dann gibt schon mal den Körperkontakt, den er auch
meines Erachtens. Genau, auch das hat man gesehen, dass das schon geplant war, so dieses den Torwart nerven, Körperkontakt suchen.
Dass der nicht rauskommt, genau, in den vorderen Bereich, wo der Ball hinkommen soll, wo er dann mal mit der Faust reingeht. Aber auch das meines Erachtens so ein bisschen auch provoziert mit einem kleinen Körperkontakt. So. Aber natürlich bringt ihn das dann aus der Fassung. Und wenn der Ball dann reinfliegt, da fehlt dann natürlich auch dieser Moment beim Absprung von Timing und so weiter. Ich würde ihn auch nicht als ganz, ganz riesen Patzer oder Fehler bezeichnen, sondern ja, war unglücklich, war nicht souverän gelöst von ihm, aber halt auch ganz einfach gut gemacht von Arsenal. Und das muss man eben halt in dem ganzen Konzept der Standardstärke auch über 50% über, ich glaube, insgesamt der Tore über Standards erzielt. Also das ist ja irre. Und dann ist es eben halt auch nicht nur Bayern München, die das nicht verteidigen können, sondern viele andere Mannschaften auch. Und da muss man eben halt versuchen, da in Zukunft ein Mittel gegen zu finden oder halt auch einfach mal akzeptieren, dass es halt einfach unfassbar stark ist, wie die das machen.
Ja, ist halt dann irgendwie, also es fühlt sich dann ein bisschen unfair an. Die sind halt spielerisch eh schon so stark. Also einfach was das normale Spiel betrifft, auch eine irre, wir haben es vorher schon gesagt, einen irre guten, breiten Kader. Und dann haben sie trotzdem nochmal diese spezielle Stärke Standards. Also schon ein bisschen frech von Arsenal auch. Jetzt hast du, da ist Kerry.
Und Physis, darf man auch nicht vergessen, ne?
Ja, wenn wir beim Thema Physis sind, dann sind wir natürlich auch schnell bei Kerry. Wir haben gerade über die Standards gesprochen, Kerry. Bist du schon aufnahmebereit, im wahrsten Sinne des Wortes?
Jawohl, hallo.
Ja komm, dann lass mal ganz kurz, fass mal kurz zusammen, wie du das Spiel gestern gesehen hast. Haben wir natürlich jetzt schon so ein bisschen analysiert, aber kurz noch deine Sicht auf die Dinge und dann kehren wir zurück zu den Standards.
This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Ooh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Ja, die Grenzen wurden schon aufgezeigt, vor allem in der zweiten Hälfte. Wir reden ja oft über diese Tore, jetzt auch über diese Ecke. Das ist halt auch einfach gut. Das war Qualität von Arsenal, muss man sagen. Sie machen nicht ohne Grund so viele Standard- und Eckentore, auch in der Premier League. Und beim zweiten Tor kann man natürlich sagen, Upamecano, wie er den Ball rausspielt, sehr brenzlig. Mhm. Aber auch da presst Arsenal sehr gut. Sehr gute Vororientierung, immer wieder gutes Pressing eingebaut, mal Mittelfeldpressing, mal hohes Pressing ganz vorne. Also Arsenal hat mir einfach sehr gut gefallen. Was die Bayern sich aus meiner Sicht vorwerfen lassen können, neben ja diesen vermeidbaren kleineren Fehlerchen bei den Gegentoren, so ein bisschen der eigene Mut im Ballbesitz. Wenn sie Ballbesitz hatten, hat ihnen so ein bisschen ja der Mut aus meiner Sicht gefehlt, den sie auch in Paris hatten. Da hat auch, und das finde ich, Luis Diaz brutal gefehlt, der natürlich auch mal einen Ball festmachen kann, den kannst du anspielen und dann stellt er einen Körper dazwischen und kann auch mal ein bisschen Ruhe reinbringen und sich dann auch in der Premier League, also gegen Premier League Verteidiger, das hat er auch bei Liverpool gezeigt, durchsetzen. Also seine Abwesenheit finde ich schon, das hast du einfach gemerkt.
Er bringt einem einfach defensiv auch ein bisschen mehr, ist auch nicht weiter verwunderlich und braucht man Lennart Kahl auch keinen Vorwurf machen. Der ist halt 17, ist körperlich nicht der Allerstärkste und dann fehlt dir so ein Ducho Diaz halt eben, wie du sagst, vorne mit Bälle festmachen, aber auch defensiv so ein bisschen. Jetzt haben wir über die Standards schon gesprochen und über Manuel Neuer schon ein bisschen, aber noch nicht über das 3:1. Torben, wie hast du die Szene gesehen? Also Patzer kann man, glaube ich, auf jeden Fall drüber schreiben, auch wenn es unglücklich war aus Sicht von Manuel Neuer.
Ja, natürlich. Also er hat es ja versucht, dann auch in der Mixzone zu erklären, aber natürlich spielst du Risiko, du bist sehr weit aufgerückt. Das ist seine Art und Weise, Fußball zu spielen. Das hat er über ein Jahrzehnt gemacht und das wird er auch weitermachen und das ist auch das, was ihn stark macht. Aber der Ball war auch wieder Odyssee in der Entstehung, läuft gegen 4-5 Leute rein. Ne? Also das ist schon mal eine Lösung, die vielleicht da nicht ganz richtig war. Dann der Ballverlust und dann spielt's Arsenal natürlich auch überragend. Und wenn da natürlich keine Absicherung ist, beziehungsweise die Innenverteidiger sehr weit aufgerückt sind und dann eben ein langer Ball kommt, der perfekt getimt ist. Es ist ja nicht so, dass er ganz weit in die Hälfte der Bayern ist, sondern er prallt da an der Mittellinie auf und klar, Martinelli im Laufduell gegen Kimmich natürlich im Vorteil und dann habe ich auch schon gedacht, oh, und dann hörte ich nur vom Kommentator, das Bild war noch gar nicht da, oh, Manuel Neuer ist draußen und dann, ja, und dann die Entstehung, ja, da hat er...
Martinelli halt natürlich auch mit diesem entscheidenden Touch, ne, also, ja, glaube ich, also was ich...
Also dem mit dem Oberschenkel dann, das war ein perfekter Kontakt in dem Moment, hätte ihn, glaube ich, anders irgendwie, also das stimmte auch alles, muss ich sagen, das war auch genauso wie das 1-1 von Bayern, auch das ein ja, tolles Tor und Manu, wenn er da im Kasten bleibt, klar ist Martinelli schneller als Kimmich, aber du spürst den Atem, da ist schon, ne, hast schon ein bisschen mehr Stress, hast Manu vor dir als einen, den man auch gerne nicht so gerne 1-gegen-1 bespielt, war vermeidbar und war ein Fehler von Manu.
Kerry, können wir eine kleine neue Diskussion aufmachen oder würdest du es sofort wegwischen? Waren jetzt 2, 3, 4 zumindest Unsicherheiten bis Patzer so die vergangenen Wochen?
Also die Bayern hätten auch so verloren, weil sie auch kein Tor mehr erzielt haben. Also ohne diesen Patzer wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr zu einem Punktgewinn gekommen. Und Manuel Neuer hat auch in der zweiten Hälfte, finde ich, mit 1-2 wichtigen Paraden schon Schlimmeres verhindert gehabt. Das gehört auch zur Wahrheit. Klar, diese Situation, diese Risikosituation, die hatte er tatsächlich auch in der vergangenen Saison schon häufiger. Immer mit einem guten Ende. Und ich habe mir auch oft gedacht, boah, da musst du den Atem anhalten, geht es jetzt immer gut? Es ist mal nicht gut gegangen. Wie gesagt, er ist trotzdem nach wie vor für mich der beste Torwart, den wir in Deutschland haben. unabhängig jetzt mal von dieser ganzen DFB-Diskussion, soll der da ins Tor? Das ist jetzt gar nicht das Thema, weil auch Julian Nagelsmann das wahrscheinlich nicht machen wird, aber wir müssen beim FC Bayern jetzt keine Tordiskussion beginnen, aus meiner Sicht. Jonas Urbich haben wir schon drüber geredet, den würden wir auch gern häufiger sehen. Mhm. Halt immer mal wieder peu à peu auch mit Einsätzen belohnen, weil er es einfach gut macht. Aber das heißt jetzt nicht, dass Manuel Neuer irgendwie auf dem absteigenden Ast ist. Also das sehe ich nicht so. Auch beim ersten Gegentor haben wir auch in der Gruppe gestern diskutiert, nach dem oder während des Spiels auch. Für mich war das auch kein Fehler. Also er wurde zugestellt und Arsenal hat es auch einfach hervorragend gemacht, muss man auch sagen. Und Torben hat den Ball angesprochen von Eze. Unglaublicher Spieler, geiler Pass, genau in den Lauf. Und Martinelli dann mit diesem einen Touch für die entscheidende Würze nochmal gesorgt in der Situation. So kann man es, glaube ich, formulieren.
Aber wir hatten ja auch in der ersten Situation, also ich bin komplett bei dir, Carina. Ich glaube, Felix, du wirst es wahrscheinlich genauso sehen, aber es ist gerade eine Phase, ne? Also es ist schon so, aber so Phasen hast du natürlich, ne? Dass du dann mal 2, 3 Spieler hast, so hintereinander. Es ist ungewöhnlich für Manu, weil man kennt es so dann auch nicht, gerade in dieser, ich sag's vorsichtig, Häufigkeit. Auch in der ersten Halbzeit, wo er rauskommt und Saka anköpft, so an die Nase, ne? Lass den mal komplett an den Schädel gehen, dann passiert da vielleicht auch noch irgendwas, aber ich bin da auch komplett bei euch auch und sag auch, ey Manu, gut, jeder Torwart von Weltformat hat mal dann eben halt mal einen Fehler drinne oder eben halt auch mal so eine Phase, die er durchläuft und ja, da muss er und wird er auch ganz easy peasy wieder rauskommen, also da machen wir auch überhaupt keine Gedanken.
Meinst du trotzdem, dass solche Situationen, wenn sie sich dann, ich sage auch nochmal in Vorsicht gerade häufen, mal ein, zwei Mal öfter vorkommen, dass sie möglicherweise dann seine Entscheidung, ob er dann noch ein Jahr dranhängt oder zwei oder wie auch immer, dass solche Situationen die Entscheidung beeinflussen können, weil er sich denkt, boah, ja, vielleicht werde ich langsam doch ein bisschen älter.
Ich glaube nicht. Also wenn er jetzt bis zum Winter in jedem Spiel so ein Ding drin hat, dann wird man sich sicherlich mal unterhalten, warum das vielleicht möglicherweise gerade der Fall ist. Aber ich glaube, Manus Status und Manus Stärke, ich meine, wir haben uns vor 2 Wochen noch darüber unterhalten, wie stark Manu ist, wo Urbik seine Spiele bekommen hat, aber wir auch ganz klar gesagt haben, also hinter Neuer ist es nun mal so. Und Manu war auch mitverantwortlich für die Club-WM, was er da gemacht hat und auch eben auch viele zu Null-Cheats gehabt, wo er letztendlich auch mit dafür verantwortlich war. Also wie gesagt, das sind Phasen, ja, aber das gilt es dann eben jetzt dann auch ja, abzuschütteln, abzustreifen. Aber da mache ich mir auch, wie gesagt, überhaupt keine Gedanken bei Manu.
Vassar Kompany hat bei den Kollegen von CBS gesagt, er würde jetzt gern einfach ASAP, as soon as possible, nochmal gegen Arsenal spielen und eben zeigen, ey, wir können da schon mithalten. Wir sind eigentlich besser als das, was wir gestern gezeigt haben, meinte auch am liebsten mit Hin- und Rückspiel. Ist ja dann auch klar. Kerry, was sagt das über ihn, über den FC Bayern, über Kompany aus, dass man sagt, ey, eigentlich wollen wir jetzt direkt wieder und es eben zeigen, dass wir es können?
Ja, das tut natürlich weh, so eine Niederlage nach 144 Tagen mal wieder ein Spiel zu verlieren. Gerade auch, weil es um viel Prestige geht und klar, die Tabelle, die hat sich jetzt nicht großartig verändert. Die Bayern werden jetzt Erster mit einem Sieg. Trotzdem sind sie natürlich in einer sehr guten Position in der Champions League, auch wenn diese Tabelle insgesamt, also es ist ja Wahnsinn, wie eng das beieinander ist. Mhm. Es ist echt krass, auch was die Playoffs angeht, aber die Bayern werden schon es unter die Top 8 schaffen. Und ja, am Ende zählt es dann im April, Mai, März, also du musst jetzt natürlich auch deine Spiele gewinnen, um im Flow zu bleiben, aber der Zeitpunkt ist in Ordnung. Also du kannst jetzt dieses Spiel auch verlieren, du kannst jetzt auch ein Stück weit lernen aus diesem Spiel. Es ist eine andere Intensität in der Premier League, das hast du gestern eben auch gemerkt, wenn du dann gegen ein Team spielst, aktuell beste Team in der Premier League. Arsenal hat schon eine andere Qualität als jetzt die Teams in der Bundesliga, als vielleicht auch aktuell Paris Saint-Germain, aber wir unterhalten uns, glaube ich, in einem halben Jahr lieber nochmal darüber, weil ja, es sagt schon viel aus über die Mentalität, dass sie natürlich Bock haben, das Spiel zu gewinnen. Ich bin jetzt auch gleich mal gespannt. Ich stehe gerade am Flughafen und werde die Spieler dann auch gleich hier sehen, wie sie rauskommen und in den Bus dann auch einsteigen. Natürlich nervt die das. Natürlich hätten die gern gewonnen, aber es ist gut, jetzt auch mal ein bisschen Lehrgeld zu zahlen und ein bisschen was mitzunehmen. Auch vielleicht in der Viererkette sich nochmal ein bisschen weiter auch einzuspielen, Upamecano, Tah, das sind auch alles Learnings, gerade auch von Upamecano, der gestern so einen leichten Rückfall hatte in alte Zeiten bei dieser einen Situation, aber trotzdem natürlich eine unglaublich gute Saison, auch an der Seite von Tah spielt. Das muss ich weiter einspielen, das muss ich weiter finden, auch die Außenverteidiger, Stanisic, Leimer, das ist einfach was anderes, wenn du dann gegen solche Mannschaften spielst wie Arsenal, als jetzt in der Bundesliga, bei allem Respekt vor der Bundesliga.
Ja, komplett. Tom, meinst du, dass vielleicht dann, Kerry hat es gerade angesprochen, so eine Niederlage zu so einem frühen Zeitpunkt, die jetzt vielleicht sportlich nicht die größten Konsequenzen hat, dass dir Bayern auch nochmal helfen kann, nochmal so ein paar Prozent rauskitzeln kann mit Blick auf ja, den Rest der Saison?
Ja, nochmal neu justieren, so eine Niederlage kann auch mal gut tun, ne? Also da eben halt nochmal die Sinne zu schärfen und sagen, okay, komm, Lehrgeld, in welcher Situation oder was macht Arsenal vielleicht dann auch nochmal anders oder besser? Aber wie gesagt, die Saison bis dato, wir reden von der ersten Niederlage in der Saison nach 144 Tagen, ne? Also worüber reden wir? Und deswegen ist das aber schon immer mal gut, ne? Nochmal so, weil viele reden natürlich, ne? Und wir sind ja auch mitverantwortlich, wenn wir mal in den Mixzonen oder in Pressekonferenzen sitzen, so, ne, ja, und Leverkusen hat es mal vorgemacht in der Bundesliga, mal ohne Niederlage dadurch und in der Champions League, ihr seid Erster gegen Zweiter und alles ist wunderbar und tralala und schau mal in der Premier League, was ist mit Liverpool, was ist mit City und mit so, und deswegen auch nicht zu viel mit dem Honigquast und deswegen ist es, glaube ich, intern und das werden sie sowieso machen, da jetzt auch, wie gesagt, Lehren draus ziehen, Analyse, Gegentore, Bub und dann Fokus nach vorne, Pauli, dann DFB-Pokal, jetzt kommen ja nochmal, wie gesagt, Champions League, jetzt kommen ja nochmal ein paar englische Wochen, wo du dann eben halt da auch nochmal wieder weiter durchrasieren kannst und ja, sollte aber jetzt möglichst schnell dann natürlich auch passieren, ne? Also wenn du jetzt gegen Pauli auf einmal nur unentschieden spielst oder da auch nochmal irgendwie aus irgendwelchen Gründen, was ich mir nicht vorstellen kann, da irgendwas liegen lässt, Pokal, K.O.-Spiel unter der Woche, klar, aber wir reden über die Bayern, die jetzt ein Spiel verloren haben und relativ schnell den Fokus wieder nach vorne richten.
Was für ein Honigding meintest du gerade, Honigquast?
Mit dem Honigquast, kennst du das
nicht? Noch nie gehört. Kerry, kennst du das?
Hilf mir. Nee, aber das sind ja auch Geschichten hier aus dem, ne, wo, wie, was bist du für ein Jahrgang, Torben, nochmal?
74.
So eine Formulierung 51. Kennen wir nicht.
Ja gut, aber ich habe auch Kinder, ne, und das ist ja Winnie Pooh, glaube ich, auch, der isst ja auch gerne so. Honig und so mit dem Honigquast, das ist, das kennt man halt, wenn man gebildet und älter ist.
Ich erkenne auch viel Winnie Pooh in Torben Hoffmann. Ich dachte, du bist 94.
Felix, wir sind jung und nicht gebildet, also passt es ja.
Ja, ja, genau.
Perfekt.
Noch haben unerfahren. Wir
auch das. Jung, brutal, nicht gut aussehen, genau so.
Das können wir.
Das hast du gesagt,
ja. Gut gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank.
Ja, okay.
Jetzt haben wir gut 20 Minuten über ein Spiel geredet, aber ich glaube und finde völlig zu Recht, haben wir aber jetzt, glaube ich, alles ausführlich besprochen. Deswegen lasst uns ein bisschen nach vorne gucken und auf einen Spieler, der Name ist jetzt schon 2-3 Mal gefallen, Dayot Upamecano. Ein kleines Update zu ihm ist, dass nicht nur Real dran ist, konkret an ihm, sondern auch Paris Saint-Germain. Kerry, was ist, hast du so ein kleines Update parat? Ändert das was an der Ausgangssituation, dass noch ein zweiter großer Club drin ist?
Ja, Paris tatsächlich schon länger in der Beobachterrolle, aber jetzt auch konkret ran. Warum? Weil auch Marquinhos nicht mehr jünger wird und weil Upamecano das natürlich auch in Paris jetzt zuletzt hervorragend gemacht hat und aus Frankreich kommt, damit Moussa Sissoko natürlich einen Berater hat, der auch bestens bei PSG vernetzt ist, auch damals beispielsweise Randall Kolo Muani nach Paris gebracht hat aus Frankfurt. Am Ende ändert es jetzt nichts daran, dass die Bayern den Vertrag weiter verlängern wollen, dass der Spieler halt irgendwann dann auch mal sagen muss, was er jetzt genau möchte. Wir haben ihn ja auch in der Mixzone konfrontiert. Er hat dann auch verneint, dass es für ihn ums Geld geht. Ja, Teil der Wahrheit auf jeden Fall. Fest steht aber auch, dass die Bayern ihm natürlich ein gutes sportliches Projekt bieten müssen und das tun sie. Und dann muss es der Spieler für sich entscheiden, will er die nächsten Schritte unter Kompanie machen, will er auch weiter in München leben. München ist eine lebenswerte Stadt. Viele Spieler haben dann auch für sich immer wieder entschieden, auch aufgrund der Stadt dann auch zu bleiben oder sagen, okay, ich will irgendwo hin, wo es vielleicht wärmer ist. Madrid, also David Alaba hat ja auch irgendwann einen Schritt gemacht nach Madrid, aber ob er dann sportlich so viel glücklicher dort geworden ist, auch durch Verletzungen und so weiter, ist immer eine Frage auch der Perspektive, eine Frage der Familie. Da Upamecano ist schon Familienvater. Er fühlt sich wohl in München, was wir so hören. Ich habe nach wie vor ein gutes Gefühl, dass er verlängert.
Ich auch. Tom, du auch wahrscheinlich?
Nee, tatsächlich. Also auch wieder jetzt der Punkt, je länger das dauert. Sportliche Perspektive weiß er. Er hat einen Trainer, der verlängert hat, der auf ihn steht, der ihn auch sicherlich nochmal den Schritt wieder weiter nach vorne gebracht hat. Wenn es dann nicht ums Geld geht, ja, was ist es dann? Also reden wir jetzt wieder um dann Geld, dann ist es doch wieder Handgeld oder ist es dann wieder eine Ausstiegsklausel? Warum, wofür, wieso? Und da habe ich jetzt so ein bisschen die Bedenken. Es klingt alles total positiv, auch von Seiten Christoph Freund oder Max Eberl. Die konfrontieren sie ja sehr häufig damit. Und deswegen, also ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall, aber ich habe das Gefühl, je länger das dauert und dann jetzt eben halt auch ab Januar offiziell zumindest dann auch, gut, die reden natürlich sicherlich schon alle miteinander, das wissen ja, wie das Geschäft läuft, aber weiß nicht, also wenn er jetzt unterm Weihnachtsbaum sich den Vertrag legt und unterschreibt und sagt, hier Bayern, dann ist alles gut, aber ich, also das ist nur so mein Gefühl, also keine Ahnung, es macht mich nervöser, je länger das dauert.
Dürfen wir aber nicht vergessen, bei Joshua Kimmich und Alphonso Davies und auch Jamal Musiala ging es auch bis ins neue Jahr hinein, also bis Januar, bis dann, glaube ich, Davies den ersten Schritt gemacht hat, dann Musiala nachgezogen. Am Ende war es Joshua Kimmich sogar erst im Februar oder März irgendwann, der seinen Vertrag verlängert hat. Also ich bin da weiter optimistisch. Es liegt wahrscheinlich auch daran, aus Erfahrung jetzt auch gesagt, dass diese Vereine jetzt wie Paris, wie Real Madrid erst sehr spät in die Pötte kommen und sehr spät dann auch das offizielle Angebot an den Spieler unterbreiten. Die sind natürlich in Kontakt mit dem Berater, die sind in Kontakt mit dem Management des Spielers und hinterlegen dann mal, ja, wir sind interessiert, wir finden den Spieler gut, wir melden uns. Und so lange könnte Upamecano eben noch warten, um zu wissen, was legen die mir auf den Tisch. So, und es gab es bei vielen Spielern schon am Ende, geht's, wenn dann was auf dem Tisch liegt, geht es dann doch natürlich ums Geld.
Ja, natürlich geht es ums Geld. Brauchen wir auch kein anderer erzählen. Das ist, es geht am Ende um die Kohle.
Ich habe einen, da würde ich behaupten, bei dem geht es wirklich nicht also auf jeden Fall nicht hauptsächlich ums Geld. Spielt eine untergeordnete Rolle, Harry Kane. Ein kleines Update zumindest, hat gesagt, I'm open to stay longer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Denkt ihr denn, er wird longer stayen in München?
Ja, ich sehe keinen Grund, warum er das jetzt nicht machen sollte. In England hat er gespielt, klar gibt es da diesen Rekord von Alan Shearer und klar sucht der FC Barcelona irgendwann vielleicht einmal nach einem Nachfolger für den mittlerweile 38-jährigen Robert Lewandowski. Die müssen auch irgendwann was Neues machen, aber ja, Harry Kane hat ganz oft betont und er ist auch jemand, der dem es halt darum auch geht, sich wohlzufühlen mit der Familie, wie wohl er sich eben fühlt in München, mit der Frau, mit den Kindern. Und es gibt in München sehr schöne Golfplätze und deswegen, also ich sehe ihn jetzt nicht woanders Fußball spielen in den nächsten,
es geht das so indirekt
zwei, drei Geld. Jahren.
Um Golfgeld.
Golfgeld, ja.
Tom, du bist aus Bayern-Fansicht auch optimistisch, wa?
Aus was?
Aus Bayern-Fansicht bist du auch optimistisch, was Kane betrifft.
Wie meinst du aus Bayern-Fansicht? Du meinst, die Fans der Bayern sind optimistisch, dass sie, oder ist...
Nein, es ist der ehemalige 1860-Spieler.
Nee, darum geht's gar nicht. Ich bin überhaupt kein Fan von irgendeinem.
Das wollte ich nur aussagen, dass es uns nicht darum, dass wir uns nicht inhaltlich groß überfreuen, wenn Harry Kane vielleicht bleibt oder nicht, aber die Fans.
Nee, natürlich. Ich sag mal, auf der anderen Seite, für uns in der Mixzone ist es ja auch immer angenehm, ja, weil Harry Kane ein sehr angenehmer Gesprächspartner ist in der Mixzone, sich auch sehr häufig stellt, egal, gut verloren, diese Saison bis dato noch nicht, aber immer wieder auch inhaltlich da hervorragende Statements halt abgibt. Und von daher bin ich bei ihm tatsächlich auch optimistischer, dass er bleibt, weil er eben da auch viel zusammenspielt, klar, sein Alter, aber auch noch seine Performance, sein Gehalt, was er sowieso schon bekommt bei den Bayern, der Wohlfühlfaktor der Familie, der Kinder hier, sein allgemeiner Wohlfühlfaktor, die sportliche Dominanz in der Liga für ihn, möglicherweise Roberts Rekord zu knacken. Also sind da immer noch so ein paar Dinge, die ihn sicherlich reizen werden. Und deswegen glaube ich auch, wenn sie im Januar anfangen, die Gespräche mit ihm zu führen, dass es dann sicherlich dazu kommen wird und er es maken wird.
This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
Time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today
Carvana.
Pickup fees may apply.
Was bei mir auch noch hängen geblieben ist, ist auch von der Pressekonferenz, wurde eben auch nach dem Wechsel zu den Bayern und so gefragt und meinte, eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Also er ist Familienvater und hat auch schon ein, zwei andere wichtige Entscheidungen getroffen. Das dann da wirklich mit einzuordnen, finde ich schon auch nochmal bemerkenswert. Jetzt reden wir noch kurz über drei Spieler, die den Verein verlassen haben, bei denen es jeweils nicht so gut läuft. Paul Wanner, Jona Kusi-Azare, Adam Asnou wollten mehr spielen, sind gewechselt, aber Pustekuchen. Kerry, erklär mal, wie ist dein Blick auf die drei?
Ja, es stand ja zu befürchten, dass vor allem Kusi-Azare und Asnou mit dem englischen Fußball Schwierigkeiten haben werden, auch mit dem Tempo, mit der Intensität. Beide spielen keine große Rolle, also Kusi-Azare bei Fulham gar nicht. Asnou zumindest zuletzt einmal im Kader das ein oder andere Mal gewesen. Ja, haben sich da verwechselt. Zumindest, das ist Fazit, was wir ziehen müssen jetzt. Also natürlich kann das noch was werden, aber ich sehe einfach auch den Spielstil gerade von Asnou, sehe ich nicht nach England passen. Er ist einfach jemand, der ein feiner Techniker ist, aber die Intensität einfach nicht an den Tag legt. Das war bei Bayern im Training oft so, dass alle gesagt haben, was ein geiler Fußballer, aber er muss halt auch arbeiten können und Thema Tempo, Thema Intensität eben zulegen. Und deswegen war es ein Fehler, nicht in Spanien zu bleiben. Er war ja bei Valladolid auf Leihbasis, hat es dort gut gemacht. Der nächste logische Schritt wäre beispielsweise Betis Sevilla gewesen, ein Verein, der in der Europa League spielt, irgendwie sowas für ihn. Aber er hat es dann sich am Ende vielleicht auch aus finanziellen Gründen anders überlegt und ist dann eben nach Liverpool gewechselt zum FC Everton. Dort funktioniert er nicht. Kusi-Azare ist noch nicht gewappnet für den Profifußball, sagen auch ja seine Trainer jetzt in Fulham, also das Trainerteam. Und Paul Wanner überrascht mich tatsächlich, weil der Schritt eigentlich genau richtig war, zu einem ballbesitzorientierten Team, PSV Eindhoven jetzt auch in Liverpool mit 4-1 gewonnen, Wanner nicht mal eingewechselt, auch in der Liga, in der Eredivisie kaum gespielt. Und Peter Bosz ist ja schon jemand, der Lust hat auf Techniker, Lust hat auf feine Fußballer. Und da ist aber auch der Vorwurf oder die Begründung zu wenig Arbeit, zu wenig. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es Ehrgeiz ist bei ihm, aber er wirkte schon in der Sommervorbereitung bei den Bayern sehr lustlos, auch das falsche Wort, weil es seine Körpersprache war, so ein bisschen träge, einfach nicht bei 100% auch vom Kopf her. Und das ist jetzt das Ergebnis. Er muss einfach arbeiten und Peter Bosz ist nicht der erste Trainer, der ihm das sagt. Das haben ihm bei Bayern die Trainer gesagt, das haben ihm auch schon beim DFB viele gesagt und Toni Di Salvo hat ihn jetzt ja auch nicht mal für die U21 nominiert. Also muss jetzt langsam in die Puschen kommen, weil ja, er eigentlich ein hervorragender Fußballer ist, das haben wir ja schon häufiger besprochen. Aber du musst halt auch Fußball arbeiten können und das hat er so nicht wirklich verinnerlicht, habe ich das Gefühl.
Das ist übrigens was ich als jemand, der ewig weit weg vom Profigeschäft ist, von außen überhaupt nicht verstehen kann, wie man dieses Privileg hat, so das Talent zu haben, die Gelegenheit, wirklich Profi zu sein auf höchstem Niveau und sich da auch durchzusetzen etc. und dann nicht 100% zu investieren. Und damit sind wir schnell bei Torben Hoffmann, der das Gegenteil getan hat in seiner Laufbahn. Genau. So ist es. Und passend dazu und passend zur Niederlage gestern der Bayern, wie bist du damals mit Niederlagen umgegangen? Mit größeren, mit schwerwiegenderen Niederlagen? Außer mit Bier?
Boah, wie bin ich damit umgegangen? Also es hat mich dann natürlich in der Kabine beschäftigt, auf dem Weg nach Hause. Du hast es auch sicherlich das ein oder andere Mal mit nach Hause genommen. Dann ist es aber so, wenn ich, und das ist tatsächlich kein Spruch, wenn ich dann so meine Kinder dann in den Arm genommen habe und so, dann weiß ich so, woraus dann elementar ankommt, natürlich möglichst fehlerfrei im Spiel zu sein. Und dann eben auch die Situation für mich dann zu analysieren. Das machen wir dann eh häufig auch in Videoanalysen. Und dann, ich meine, ich weiß ja dann auch im Vorfeld, was mir immer nachhängt, das wissen wir ja, mein Eigentor. Ich meine, ich weiß selber, was ich davor hatte und was ich machen wollte, nämlich zur Ecke klären und natürlich nicht unten in die Ecke reinzuschieben. So, und das muss mir dann auch danach keiner mehr erklären. Fußverhaltung oder der Ball springt auf, so. Und das sind natürlich Dinge, die musst du verarbeiten. Und ich war aber einer, der dann eben das, was mich immer ausgezeichnet hat, im Training dann immer einen Schritt mehr gemacht habe, versucht da auch wieder rauszukommen. Gibt aber sicherlich auch mal Phasen, die habe ich auch durchlebt, wo es mir dann auch mal ein bisschen länger in den Klamotten hing, wo es dann auch so ein bisschen am Selbstvertrauen nagt, wenn du dann eben vielleicht auch im ersten Zweikampf nicht so reinkommst oder gleich mal einen dummen Zweikampf verlierst oder in einer Szene auf einmal ausrutscht, wo du sagst, du kannst dir doch eigentlich gar nicht ausrutschen. Es gibt dann schon mal Phasen, die dich dann auch schon mal länger beschäftigen, wo du es nicht gleich wieder abschütteln kannst. Aber da muss jeder irgendwo seinen Weg finden, dann über Gespräche mit dem Trainer oder Gespräche mit Mitspieler, gibt Psychologen, Sportpsychologen, die jetzt auch bei vielen Mannschaften arbeiten, also da irgendwo versuchen, was ich nie gemacht habe, aber auch immer viel versucht, mit mir selber auszumachen und mir selber versucht, ja, einzureden, dass ich eigentlich gut bin in dem, was ich mache, und das war so mein Weg, da irgendwie rauszukommen.
Spannend. Und dann gibt es auch noch Kollegen wie Kerry Hauer, die bei jeder Gelegenheit dieses Eigentor nochmal erwähnen und Torben damit ärgern. Naja, nein, Quatsch.
Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber nein, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, wirklich.
Ja, siehst du?
Als könntest du meine Gedanken lesen. Scheiße.
Ja. Erwischt.
Kommt einfach mal eine Gegenfrage. Aber
ich bin gut, böse. Egal.
Nee, gar nicht. Nee.
Bin sehr böse.
Wenn jemand damit klarkommt, dann Torben. Dann lass uns noch kurz vorausschauen auf die zwei Spiele, die anstehen bis zu unserer nächsten Folge. Wir werden aller Voraussicht nach wieder nächsten Donnerstag aufnehmen, weil eben die Bayern nächsten Mittwoch bei Union Berlin spielen im Pokal und Samstag zu Hause gegen Pauli. Ich fasse die beiden Partien mal zusammen. Kerry, wie groß ist jeweils die Stolpergefahr? Im Grunde muss Bayern beide Dinger gewinnen, wa?
Ja, aber nach den ersten 15, 20 Minuten gegen Freiburg habe ich mir auch gedacht, okay, was machen die da jetzt? Ne? Also es kann immer mal wieder auch kippen, gerade auch dieses Momentum. Aber trotzdem wollen sie natürlich eine Reaktion zeigen und spielen letztlich gegen St. Pauli. Das zu Hause, klarer Pflichtsieg, und auswärts Union, ja, das ist eine Aufgabe. Also abends Flutlicht, das wird schwer. Ich gehe davon aus, dass aber beide Spiele, wahrscheinlich das in Berlin dann eher knapp, aber beide Spiele auch gewinnen.
Du hast natürlich so ein bisschen die Warnung von vor ein paar Wochen. 2-2 war es, glaube ich, gegen Union Berlin, ja. Oder? Ja. Das ist die erste Nicht-Sieg in dieser Saison. Jetzt gab es eben die erste Niederlage. Und ich glaube, also mehr.
Unentschieden meinst du, oder?
Ja, genau. Also der erste Nicht-Sieg, Entschuldigung.
Ach so.
Ja, also sie sind einerseits gewarnt und zweitens ist, glaube ich, auch der Fokus auf den Pokal und das nicht ausscheiden wollen und das endlich mal wieder nach Berlin fahren wollen, nicht nur für ein Spiel gegen Union Berlin, sondern auch fürs Finale. Ich glaube, diese Motivation ist so groß, dass sie da einfach nichts anbrennen lassen wollen. Tom, was erwartest du für Spiele? Die Bayern dominant, die Bayern Favorit?
Ja, gegen Pauli, ich meine, 8 Spiele hintereinander verloren, das ist eine niederschmetternde Serie von Pauli. Ja, von daher, also wenn da jetzt zu Hause was anbrennt für die Bayern, dann sehe ich auch tatsächlich so ein bisschen Alarm vor dem Pokalspiel. Deswegen bin ich mir schon sehr sicher, dass die Bayern das solide angehen werden. Aber es ist eben halt auch erste Niederlage in dieser Saison. Klar, auch in der Champions League. Dann hast du unter der Woche eben halt das Pokalspiel, ein K.O.-Spiel gegen eine Mannschaft, die dir schon 2 Punkte geklaut hat in der Liga. Unbequem, eklig, zweikampfstark, nervend. Standards gefährlich, so, das ist dann eben manchmal so die Krux, das so komplett ausblenden zu können, und von daher sollte St. Pauli da schon geschlagen werden, wahrscheinlich auch mit 2-3 Toren Unterschied, und Berlin bin ich gespannt, also Union, das sehe ich als ein verdammt ekliges Spiel an, weil du eben als Spieler auch weißt, was sich da erwartet, und von daher sollte man gegen Pauli auch wieder so ein bisschen in den Rhythmus reinkommen, klares Ergebnis erzielen und dann wieder so ein bisschen da befreiter nach Berlin zu fliegen.
Samstag 15:30 gegen Pauli, Mittwoch 20:45 bei Union Berlin, beide Spiele natürlich live bei uns bei Sky. Ich werde es mir anschauen. Überraschenderweise. In dem Sinne, Kerry, erstmal viel Spaß noch am Flughafen. Sei nett bitte zu den Spielern, vor allem wenn sie traurig sind. Und Torben, dir auch grundsätzlich einen schönen restlichen Donnerstag und bis nächste Woche.
Euch auch.
Bye. An der Stelle muss ich mich aber noch verabschieden für dieses Jahr, weil ich dann ja Urlaub habe.
Sag mal.
Wie lange? Hast du jetzt 4 Wochen Urlaub oder was?
3,5.
Ach geil, ja, ich wusste gar nicht, dass es so lang geht. Ja, schön.
So, und jetzt mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was machst du? Wo geht's hin? Fliegst du in die Sonne? Wirst du wieder irgendwo deines Naturells nach irgendwie schön Chakalaka machen in der Sonne?
Oder Landshut?
Nee, ich mach mal was ganz anderes. Ich flieg nach Japan.
Hui. Ah ja, okay. Ist ums Eck.
Das ist ums Eck, genau. Ich fliege nach Japan und werde mit meinem Cousin eine Rundreise machen und Städte mir anschauen.
Stark.
Schön. Also Tokio, Kyoto, vielleicht auch noch Osaka, vielleicht auch noch Hiroshima. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir am Ende auch dafür haben, aber ich freue mich drauf.
Geil. Da wünsche ich dir schon mal viel Spaß mit euch.
Auch mal ein bisschen Abstand, danke. Auch mal ein bisschen Abstand.
Ja, sind wir auch froh drüber, Kerry, glaub mir. Weil dann können wir den, weißt du warum? Weil dann können wir den Podcast jetzt auch in den nächsten Folgen pünktlich beginnen.
Ach so, ja. Alles klar.
Ja.
Und ich versuche, meine Pünktlichkeit in Japan zu finden.
Ja, genau.
Das ist in Japan, glaube ich, wichtig.
Ja, genau.
Ja.
Gut.
Ja, also ein klarer Plan, die ganze Zeit die Klappe aufzumachen.
Ja. Also viel Spaß.
Ich erwarte auch, dass du uns an dem perfekten Japanisch begrüßt in der nächsten Folge mit dir.
Ja, mache ich.
Das ist die Aufgabe. Gut, danke euch.
In dem Sinne.
Ciao.
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.